Wie gesagt, keine Anlageempfehlung, aber ein nett gemeinter Hinweis. Du kannst dein Risiko natürlich am meisten streuen, wenn du nicht nur in Deutschland oder Europa investierst, sondern wenn du versuchst, deine Aktien weltweit zu streuen. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in deinem persönlichen Finanzgipfel. Mein Name ist Benny und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wie versprochen, ich habe in der letzten Podcast-Folge so ein kurzes Intro zum Thema ETF gemacht und habe dort angekündigt, dass wir uns in der heutigen Episode etwas näher mit den ETFs beschäftigen und auch da ein bisschen fachlicher werden in dem Moment. Und genau darum soll es heute gehen. Ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht, möchte vorneweg aber noch zwei Dinge sagen. Erstens, du wirst keine Anlageempfehlung von mir bekommen, darf ich gar nicht machen, kann ich gar nicht machen und will ich auch gar nicht machen, denn es ist wichtig, dass du deine ETFs, wenn du denn in welche investieren möchtest, anhand deiner Ziele, Wünsche und deinen Anforderungen quasi aussuchst und nicht andersherum, dass du deine Anforderungen oder Wünsche daran anpasst. Von daher bin ich gar nicht in der Lage, dazu eine Anlageempfehlung zu machen. Der zweite Punkt ist, dass jetzt auch diese Podcast-Folge nicht ausreichen wird, dass du nachher ein ETF-Profi wirst. Denn das Thema ist so komplex, also in der Vorbereitung, ich könnte da wahrscheinlich jetzt stundenlang über ETFs reden, mehrere Fortbildungen und sowas damit füllen inhaltlich, das würde aber den kompletten Rahmen hier sprengen. Von daher habe ich mir so als Ziel gesetzt, ja, mit dir jetzt so die wichtigsten Punkte durchzugehen. Also zum einen, okay, was ist ein ETF überhaupt, was grenzt es zu anderen Finanzprodukten ab, was sind Vor- und Nachteile? Dann die Frage zu klären, okay, was sind denn so die Mindestanforderungen, was ein guter ETF haben sollte, beziehungsweise wie du das dann auch nachher für dich selber rausfinden kannst. Und ja, dann so ein paar Begrifflichkeiten, die ja für deine Entscheidung, die du dann nachher treffen wirst. Und das eben so wichtige Begrifflichkeiten, die eben für deine Entscheidung dann nachher wichtig und relevant sind, dass die einfach sitzen und dass du die kennst und eben daraufhin deine ja hoffentlich sehr gute ETF-Entscheidung treffen kannst. Das ist so der grobe Fahrplan. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr, ja nicht komplexes, aber umfangreiches Thema. Das passt, glaube ich, besser dazu. Und ja, ich versuche das jetzt einfach mal kurz hier in dieser Podcast Folge zusammenzufassen. Dann lass uns doch einfach direkt starten. ETF. Die erste Hürde, die wir haben, ist, was steckt denn hinter dieser Abkürzung ETF? Da steht nichts anderes dahinter als Exchange Traded Fund. Das ist die englische Bezeichnung oder die ausführlich gesprochene Form. Jetzt bist du wahrscheinlich nicht direkt schlauer geworden. Ins Deutsche übersetzt heißt es börsengehandelter Indexfonds. Immer noch fachchinesisch, börsengehandelt bedeutet nichts anderes, dass du den quasi börsentäglich handeln kannst. Börsentage sind in der Regel von Montag bis Freitag und dort kannst du eben eine ETF entweder kaufen oder wieder verkaufen. Es gibt eben andere Wertpapiere, die da deutlich ja, limitierter sind, was den Handel angeht. Und dann gibt es den zweiten Part, Indexfonds, da würde ich würde ich erstmal auf die Fonds eingehen. Ein Fonds ist nichts anderes, als dass verschiedene Leute Geld sammeln und mit diesem Fondsvermögen Wertpapiere kaufen. Und wichtig bei so einem Fonds, und es gilt auch für einen ETF, hier geht es nicht darum, nur in Aktien zu investieren. Und das, wenn du jetzt dich mit Leuten über ETFs unterhältst, werden die zu 90% Aktien-ETFs meinen. Deswegen, wenn wir jetzt auch in dieser Folge über ETFs sprechen, werde ich über Aktien-ETFs sprechen. Oder meine ich Aktien-ETFs? Du kannst aber in verschiedene Dinge investieren, zum Beispiel, dass du in Anleihen investierst, oder eine Besonderheit sind sogenannte ETCs, die in Rohstoffe oder ähnliches noch investieren können. Also da gibt es verschiedene Formen, die man sich genau angucken muss. In der Regel wird jetzt, gerade auch unsere Generation, redet bei ETFs von Aktien-ETFs und Fonds. Wie ist jetzt so ein Fonds gestaltet? Wie gesagt, es wird Geld gesammelt und dieses Geld wird mit einer Anlagestrategie investiert in verschiedene Wertpapiere. Und jetzt die Frage, okay, was ist denn so eine Anlagestrategie? So eine Anlagestrategie kann zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, ich investiere nur in deutsche Unternehmen. Ich kaufe Aktien nur von deutschen Unternehmen. Oder ich investiere in weltweite Unternehmen, aber mir ist besonders wichtig, dass keine Waffenunternehmen, Tabakunternehmen oder sonst was drin sind, dass die einfach ausgeschlossen werden. Das sind Anlagestrategien, die halt im Vorhinein festgelegt werden. Und es ist jetzt nicht so, dass das ein demokratischer Prozess ist, also jeder, der da Geld in diesen Topf reinwirft, dann entscheiden kann, wie diese Anlagestrategie aussieht. Sondern diese Anlagestrategie wird im Vorhinein von so einer Fondsgesellschaft, das ist ein Unternehmen, die einfach diesen Fonds auflegt, festgelegt wird. Und die Leute, die sich mit dieser Anlagestrategie quasi identifizieren können, dort ihr Geld reinstecken. Jetzt ist dann die nächste Frage, okay, wie schaffe ich es denn, diese Anlagestrategie zu verfolgen? Beziehungsweise wie setze ich das Ganze um? Und da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ich jemanden beauftrage, der das professionell macht. Also der da eine gewisse Ausbildung hat, der sich im Bereich Aktien, deutsche Unternehmen oder Nachhaltigkeit, Weltunternehmen, IT oder sonst was gut auskennt und der einfach sagt, okay, dieses Fondsvermögen wird mir anvertraut und das lege ich eben so an und versuche, hohe Renditen zu erzielen, damit eben die Leute, die dort ihr Geld reingesteckt haben, im Endeffekt Rendite machen und zufrieden sind. Das sind sogenannte aktiv gemanagte Fonds, wo ein Fondsmanager dahinter steht, der das Ganze eben verwaltet und entscheidet, welche Titel gekauft werden oder verkauft werden. Und das ist so der Großteil der Fonds, die du zum Beispiel bei Banken oder ähnliches Versicherungen kaufen kannst. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was ist denn der Vorteil, wenn ich jetzt über Fonds investiere? Also was ist da der Unterschied, als wenn ich jetzt selber entscheide, welche Aktien ich kaufe oder nicht? Erstens ist es ein Aufwandthema, weil ein Fonds quasi deutlich leichter in mehrere Unternehmen investieren kann, ohne dass ich mir groß Gedanken machen muss, welches Unternehmen kommt da jetzt rein, welche Anlagestrategie verfolge ich, sondern dass ich mir quasi dieses Factsheet, also das ist ein Dokument, wo drin steht, was denn dieser Fonds, welches Ziel er dort verfolgt. Und wenn ich mich mit ihm identifizieren kann, dann wähle ich den Fonds einfach aus, ohne mir danach groß Gedanken machen zu müssen, okay, welche Unternehmen kommen da rein und muss auch nicht jetzt täglich reinschauen, ob das passt oder nicht. Der zweite Punkt ist die Finanzstärke. Die Frage ist halt, was machst du jetzt, wenn du Aktien kaufen willst, wie hoch ist dein Budget? In der Regel fangen die Leute so mit 25, 50, 100 Euro an. Dann wird es halt schwer, direkt mehrere Titel zu kaufen, also mehrere Aktien zu kaufen von mehreren Unternehmen, weil die einfach in den Preisen unterschiedlich sind. Das heißt, ich brauche sehr, sehr lange, bis ich mir so ein Aktienportfolio aufgebaut habe. Das ist jetzt bei einem Fonds dann anders, weil ich ja quasi in das Fondsvermögen investiert, das ja schon in verschiedene Aktien dann quasi investiert ist. Und der dritte und eigentlich wichtigste Punkt ist, dass ich eine Risikostreuung sehr, sehr leicht erreichen kann. Denn wenn du jetzt, wir nehmen jetzt deine 50 Euro, du dir da jetzt eine Aktie gekauft hast, die jetzt in deinem Budget war, ist dann Risiko auf dieses eine Unternehmen beschränkt. Wenn dieses Unternehmen gut läuft, dann wirst du sehr, sehr gute Rendite machen. Wenn das Unternehmen komplett pleite geht, ist dein Geld futsch. Fertig. Und mit diesem Fonds hast du einfach die Möglichkeit, nicht nur in ein Unternehmen, sondern in mehrere Unternehmen zu investieren. In Und das kannst du dann weiter strecken, also nicht nur mehrere Unternehmen, sondern Unternehmen aus verschiedenen Branchen, Unternehmen aus verschiedenen Ländern, Unternehmen aus verschiedenen Kontinenten. Und je weiter du das Ganze streust, umso geringer wird dein Risiko. Und das ist jetzt der erste Fachbegriff, den wir da quasi anlegen müssen, das ist die Diversifikation. Das wirst du öfter hören, wenn du dich mit ETFs und Fonds auseinandersetzt. Da geht es einfach nur darum, dass ich mein Risiko minimiere, indem ich quasi über oder Aktien von verschiedenen Unternehmen kaufe und nicht nur auf ein Pferd setze. Gut, wir wissen also, wie ein Fonds funktioniert. Wir wissen, dass wir den Vorteil haben, dass wir unser Risiko streuen. Jetzt ist die Frage, was kann ein ETF und unterscheidet er sich von einem aktiv gemanagten? Und das tut er tatsächlich enorm. Und hier kommen wir zum Thema Index. Und zwar ist ein Index, ist irgendwas Lateinisches, ich hatte zwar Latein, bin aber sehr schlecht darin gewesen. Ein Index ist sowas wie ein Katalog oder eine Auflistung. Bekannte Indizes, die du wahrscheinlich kennst, sind sowas wie der DAX. Das sind mittlerweile die 40 größten Unternehmen in Deutschland. Oder den S&P 500 oder den Nikkei oder den MSCI World oder den Nasdaq. Das sind Indizes, die halt eine Auflistung von Unternehmen sind, die halt entsprechenden Regeln folgen. Und ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, also ein Fonds, der sich an diesem Index orientiert und nicht nur orientiert, sondern versucht, diesen Index so genau wie möglich abzubilden. Und wir nehmen jetzt mal das Beispiel DAX, weil das ist am einfachsten. Du kannst dir vorstellen, wir haben jetzt diese Liste, die ist auf Papier gedruckt, da stehen jetzt die 40 größten Unternehmen in Deutschland drauf. Und dieser ETF setzt sich also als Ziel, quasi diesen Index, diesen DAX, abzubilden. Die einfachste Variante wäre also, einfach diese 40 Unternehmen zu nehmen und von jedem dieser Unternehmen eine Aktie zu kaufen. Dann habe ich das quasi in meinem Fonds drin, habe dort 40 Titel drin und die entwickeln sich genauso wie der DAX, den du an der Frankfurter Börse auf dieser Tafel siehst. Jetzt ist natürlich die Frage, brauche ich dafür einen Fondsmanager? Weil brauche ich da jemanden, der sich jeden Tag quasi die Zusammensetzung des DAXes anschaut und sagt, ja okay, wenn da eine Veränderung im DAX ist, dann muss ich dir jetzt ein Unternehmen rauspacken, das andere reinpacken. Oder wie jetzt diese Woche, es kommen 10 neue Unternehmen dazu, dann muss ich 10 neue Aktien kaufen. Kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht jetzt nicht gerade der spannendste Job ist, jeden Tag sich den DAX anzuschauen und deswegen machen die Fondsgesellschaften das so, dass sie dann einfach einen Computeralgorithmus quasi sich ausdenken oder programmieren lassen, der das Ganze für sie macht. So. Welche Konsequenz hat das? Die Konsequenz von ETFs, also börsengehandelten Indexfonds, die nicht auf einen Fondsmanager setzen, sondern wo eine Computerlogik dahinter steht, sind deutlich kostengünstiger, als wenn ich einen Fondsmanager habe. Ein Fondsmanager, der eben dafür da ist, seinen Job zu machen, Aktien auszuwählen und der natürlich auch entsprechend bezahlt werden möchte für seine Leistung. Jetzt gibt es ja immer diesen wichtigen Unterschied zwischen günstig und billig. Also wir wissen, dass ein ETF deutlich günstiger ist als ein aktiv gemanagter Fonds. Es ist die Frage, lohnt sich das auch? Und da hilft jetzt ein Blick in die Statistik, denn wenn wir einen sehr, sehr langen Anlagezeitraum voraussetzen, wir reden jetzt hier nicht von 2, 3, 4, 5 Jahren, sondern eher von 20, 25, 30, 40 Jahren, dann ist es so, dass aktiv gemanagte Fonds ihren Index selten bis nie schlagen können. Und das ist ja unglaublich wichtig, weil ein Fondsmanager legitimiert sich ja nur, wenn ich jetzt zum Beispiel die Anlagestrategie habe, deutsche Unternehmen, macht der Fondsmanager nur einen guten Job, wenn er den DAX schlägt, wenn er besser performt als der DAX und nur wenn das vorliegt, hat er seinen Job gut gemacht und hat seinen Lohn, sein Gehalt, seine Boni oder was er auch immer da kassiert, verdient. Und wenn wir jetzt wissen, okay, langfristig gesehen schafft er das aber nicht. Das schafft weder der Privatanleger, also du, der denkt, ich kann mit Einzelaktien zocken und das funktioniert. Langfristig gesehen stimmt das nicht oder ist es nicht nachweisbar, dass das möglich ist. Und wenn es jemand geschafft hat, kann man nicht ausschließen, dass das Zufall war. Und auch ein Fondsmanager, der Ausbildung genossen hat und denkt, er ja, möchte das Ganze beruflich machen, auch der schafft es langfristig gesehen aus wissenschaftlicher Sicht nicht. Das heißt, ich zahle quasi jemandem Geld, obwohl er nicht besser als der Markt, als der Index performen kann, was ja irgendwie sinnlos ist. Und das ist genau das Thema vom ETF. Also der ETF sagt, ich versuche nicht den Markt zu schlagen, sondern wenn ich den Markt nicht schlagen kann, dann gehe ich einfach mit dem ETF mit oder mit dem Index mit und mit dem Markt mit und mache genau die gleiche Rendite, nur zu deutlich kostengünstigeren Konditionen. Um jetzt mal, damit du so eine Vorstellung hast, also ein aktiv gemanagter Fonds, der hat eine Kostenquote, kommt jetzt immer ein bisschen drauf an, aber ich würde jetzt mal grob sagen, zwischen 1,5 und 2% pro Jahr. Und wenn du jetzt einen ETF dagegen stellst, dann wird es im Endeffekt so sein, dass du eher Richtung 0,2 bis, na, vielleicht, wenn es teuer wird, 0,5% im Jahr an laufenden Kosten hast. Das heißt, wir schaffen es einfach deutlich kostengünstiger, mit dem Markt mitzugehen, langfristig gute Renditen zu erzielen und unser Risiko zu minimieren. Und deswegen sind ETFs so gefeiert, so trendy und ja, du kannst wahrscheinlich verstehen, warum so viele Leute auch in ETFs mit reingehen wollen. Und jetzt ist natürlich die Frage, es ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt. Welche Nachteile haben denn ETF? Also Kosten sind immer Kosten. Auch wenn ich 0,2% oder 0,3% habe, ich habe immer laufende Gebühren, die ich bezahlen muss. Diese laufenden Gebühren sind eben für die Vorgesellschaften, weil sie eben die Verwaltung stellen müssen, weil sie den Computer stellen müssen, weil sie eine Wirtschaftsprüfung machen müssen. Das sind einfach laufende Kosten, die rausgezogen werden. Mittlerweile gibt es über 7000 ETFs, die weltweit verwaltet werden. Das heißt, du hast eine unglaublich große Anzahl an verschiedenen ETFs, die mehr oder weniger gut sind. Gerade hast du das Thema Nachhaltigkeit, was unglaublich im Trend ist, wo man wirklich ein bisschen aufpassen muss, okay, gehe ich jetzt da wirklich mit? Diese Anlagestrategien werden natürlich immer blumig formuliert. Ist halt die Frage, ist der ETF tatsächlich wirklich so gut, wie er nachher dasteht? Das sind auch so ein paar kritische Punkte, die man sich natürlich dann immer anschauen muss. Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will und warum ich persönlich auch von ETFs begeistert bin. Und warum auch so viele in ETFs investieren. Aber es ist sich halt immer, und es ist wichtig, sich klar zu machen, warum investiere ich in ETFs? Welche Stärken und Schwächen haben ETFs? Und ja, dass halt immer eine langfristige Denkweise dahinter steht, dann bist du da schon mal auf einem guten Weg. Wir wissen also jetzt, was ein ETF ist. Das ist ein börsengehandelter Indexfonds, der einfach kostengünstig bei einer langfristigen Geldanlage gute Renditen erzielt, unser Risiko minimiert und wir quasi unsere Füße hochlegen können, während da unser Geld bildlich gesprochen für uns arbeitet. Das ist soweit die Theorie dahinter. Wie du aber wahrscheinlich schon gemerkt hast, das kann nicht alles sein. Ich habe schon ein paar Fachbegriffe fallen lassen. Gibt es einige Dinge, die man sich halt bei ETFs tatsächlich anschauen kann. Ich habe ja gesagt, ein ETF hat so das Ziel, einen bestimmten Index, so weit es geht, abzubilden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schafft er das? Und das ist so der erste Begriff, den du dir neben der Diversifikation, die ich vorhin angesprochen habe, auf jeden Fall klar machen solltest, ist das Thema Replikation. Replikation sagt nichts anderes, okay, wie versucht der ETF, diesen Index nachzubilden. Ich habe es dir vorhin am Beispiel vom DAX erklärt, dass er einfach 40 Aktien kauft von diesen 40 größten Unternehmen. Das ist so die klassische Vorgehensweise der physischen Replikation. Also ich kaufe einfach genau die Aktien, die dort drin sind, die in diesem Index quasi vorhanden sind. Jetzt kannst du dir vorstellen, je größer der ETF wird, je mehr Unternehmen dort drin sind, je mehr Länder, je mehr Staaten, je mehr Kontinente dort enthalten sind, umso schwieriger wird es. Vor allem, wenn es halt, sag ich mal, exotische Länder im asiatischen Raum sind oder sehr, sehr kleine Unternehmen, dann ist das nicht immer möglich oder sinnvoll, jede einzelne Aktie zu besitzen. Dort gibt es dann andere Methoden, zum Beispiel das Sampling, wo nicht jede einzelne Aktie gekauft wird, oder synthetische Replikationen. Da geht es um Swap, also Tauschgeschäfte mit anderen Finanzdienstleistern, Banken. Das ist einfach ein Thema, da könnte ich alleine eine Podcast-Folge drüber machen. Aber auf jeden Fall das Thema Replikation solltest du dir auf jeden Fall mal angeschaut haben und zumindest die Grundzüge verstanden. Du musst jetzt nicht verstehen, wie ein Swap-Geschäft ins Detail funktioniert und wie die einzelnen Vertragsbestandteile von so einem Swap-Geschäft aussehen, sondern dass du einfach so das grobe Prinzip dahinter verstehst, damit du einschätzen kannst, ob du eher auf physische ETFs setzt oder eher auf synthetische replizierte ETFs. Der zweite wichtige Faktor, die Kostenquote habe ich schon mal angesprochen, die wird immer mit TER abgekürzt. Total Expense Ratio ist einfach die Kostenquote, dass du dir auch mal zumindest anschaust, wie wird die denn zusammengesetzt, denn es sind nicht alle Kosten dort wirklich drin, aber es ist ein guter Vergleich, um zwischen verschiedenen Fonds zu unterscheiden. Du kannst diese Fonds ganz einfach suchen, indem du entweder nach der ISIN oder der WKN, WKN ist für die ist die deutsche Bezeichnung, ISIN ist die europäische Identifikationsnummer quasi für Wertpapiere, die ganz strikt vergeben wurde und du quasi im Internet einfach reintackern kannst und dort den entsprechenden ETF oder Fonds finden kannst. Und eine weitere wichtige Frage, die sich dann stellt, ist, wie wird denn mit Gewinnen umgegangen? Also wenn ich dieses Vorvermögen investiert habe in Aktien, kriege ich ja zum einen die Kursverläufe mit, aber zum anderen ist ja ein Vorteil von Aktien, dass ich als Aktionär Eigentümer des Unternehmens bin und mir deswegen Gewinnbeteiligung zustehen, die sogenannten Dividenden, und dass die eben auch den Fonds zustehen. Und jetzt gibt es da zwei Varianten, wie man das Ganze handhaben kann. Und das ist einmal die wieder anlegende Variante, Fachbegriff tessorierend, dass eben diese Dividenden, diese Gewinnausschüttungen wieder in neue Fondsanteile gewählt oder angelegt werden. Das heißt, wenn du jetzt 100 Euro in so einen ETF investiert hast und er macht 2 Euro quasi Gewinn, beziehungsweise kriegt er 2 Euro Dividende, werden diese 2 Euro genommen und wieder in ETFs angelegt. Hat halt den Vorteil, dass du über die Jahre hinweg immer mehr Vermögen aufbaust und den Zinseszinseffekt quasi absolut für dich nutzt, dieses achte Weltwunder. Und das ist auch eine Variante, die, wenn du gerade im Vermögensaufbau bist, sehr, sehr interessant ist. Die zweite Variante ist die sogenannte ausschüttende Variante, dass eben die Gewinne, die Dividenden, die Gewinnbeteiligung wieder zurück an dich überwiesen werden und dass quasi du so eine Art passives Einkommen für dich aufbaust. Das kannst du auch direkt im Namen von so einem ETF oder Fonds sehen. Da steht hinten in Klammern meistens so ein DIS. Das sind die ausschüttenden ETFs für Distribution. Oder ACC, das sind die wieder anlegenden ETFs. Also solche Dinge kannst du auch direkt schon im Namen erkennen. Und jetzt verstehst du auch vielleicht, warum ich vorhin gesagt habe, dass ich dir jetzt hier keine vollumfängliche ETF-Schulung geben kann, sondern dass das so ein Prozess quasi ist, sich da Wissen anzueignen. Ich habe jetzt kurz erklärt, wie ein ETF funktioniert, was so die Funktionsweise ist, was der Vorteil ist, auch gegenüber aktiv gemanagten Fonds, welche Begriffe du so als Standardwerkzeug kennen solltest. Und ich möchte dir auch noch so eine kleine Hilfe jetzt mitgeben, wie du denn für dich passende ETFs suchst. Du kannst auch gerne mal auf meinem Instagram-Account nachschauen. Da habe ich ein Reel gepostet, wo ich so 3 Plattformen gezeigt habe. Das ist einmal justetf.com, einmal Vorweb und einmal extraetf.com, wo du dich auch in diesem Thema da noch ein bisschen besser reinlesen kannst. Die Frage ist jetzt, okay, wie wähle ich denn am besten einen ETF aus? So als Anfängertipp würde ich einfach eine breit gestreute oder so weit wie möglich gestreute ETF-Anlage wählen. Wie gesagt, keine Anlageempfehlung, aber ein nett gemeinter Hinweis. Du kannst dein Risiko natürlich am meisten streuen, wenn du nicht nur in Deutschland oder Europa investierst, sondern wenn du versuchst, deine Aktien weltweit zu streuen. Das ist die maximale Streuung, die maximale Diversifikation. Mit dem Tipp kannst du jetzt anfangen, was du willst. Wenn ich mir jetzt noch so ein paar Kennzahlen bzw. so ein paar Eigenschaften von ETFs raussuchen dürfte, die so ein ETF meiner Meinung nach haben sollte, ist es natürlich eine so geringe Kostenquote wie möglich. Also diese TER sollte halt möglichst klein sein. So 0,2, 0,3 sind noch okay, 0,5, wenn es ein guter ETF ist, auch noch. Aber teurer sollte es eigentlich nicht werden, wenn es wirklich um eine passive, ein passives Investment geht. Ist halt der Hintergedanke, jeder Kostenpunkt, jeder Prozentpunkt schmälert nachher meine Rendite. Deswegen gucke ich einfach, dass bei einem ETF diese TER so weit wie möglich nach unten geht. Des Weiteren gibt es diese Replikationsart, die ich angesprochen habe. Da kann ich dir zumindest mal die Empfehlung geben, dass du vor allem nach physisch replizierenden ETFs schaust. Falls es natürlich möglich ist, das ist natürlich die eine Voraussetzung, dass das Fondsvolumen eine entsprechende Größe hat. Da gibt's jetzt, da wirst du auch feststellen, dass es verschiedene Faustregeln gibt. Ich habe jetzt einfach mal die niedrigste rausgesucht, dass das Fondsvolumen zumindest 25 Millionen Euro beträgt, dass da halt genügend Barreserven da sind, dass der Fonds halt nicht aufgelöst wird, wenn es mal kritisch wird. Dass das Fondsalter entsprechend vorhanden ist, also über 4 Jahre wäre schon mal ganz gut, weil du dann eben schon besser abschätzen kannst, wie dann die ETF-Entwicklung so in den letzten Jahren war. Wirklich aussagekräftig wird es eher ab 15 oder 20 Jahren, aber ja, solange ist es halt deutlich aussagekräftiger, wenn du schon 5, 6, 7 Jahre Kursentwicklung hast, als wenn du einen komplett neuen ETF hast, der vielleicht nicht mal im Jahr am Markt unterwegs ist. Dann das Fonddomizil aus steuerlichen Gründen, die jetzt auch hier zu tief gehen würden, wären zum Beispiel Irland oder Luxemburg ganz, das sind auch die meisten angesiedelt, aber dass du da auf jeden Fall drauf achtest. Und ein weiterer Fachbegriff, der Tracking Error, das ist quasi der Unterschied zwischen der Indexabbildung und der eigentlichen Indexentwicklung. Also wenn der Index, der DAX jetzt zum Beispiel 40% macht, solltest du halt gucken, dass der ETF das so genau wie möglich abbildet. Die 40% wird aufgrund Kostenstruktur und Ähnliches wahrscheinlich nicht packen. Aber das halt, keine Ahnung, zum Beispiel 39,8 oder sowas am Ende dann als Rendite dasteht. Das sind so ein paar Punkte, die du dir quasi anschauen kannst, um eben für dich den passenden ETF zu finden. Und das kannst du auch mit Hilfe dieser Webseiten, die ich vorhin angesprochen habe, dich ja ganz gut mal raussuchen und dich da auch weiterbilden, dass du da eben für dich den passenden ETF findest. So, und ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass das jetzt auch fürs erste Mal reicht. Es ist wahrscheinlich mit Abstand meine längste Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe. Und ich habe noch bei weitem nicht alles drin, was ich gerne drin hätte. Für mich war es jetzt aber erstmal ja wichtig, dass du halt so einen groben Überblick bekommst, was ist ein ETF, wie funktioniert er, welche wichtigen Begriffe sollte ich kennen, welche Mindestanforderungen gibt es an den ETF, welche Vor- und Nachteile entstehen, was ist der Unterschied zu einem aktiv gemanagten Fonds. Da könnte man jetzt noch so tief reingehen, indem man sich Kurse anschaut, indem man wissenschaftlich investieren noch tiefer reingeht, das Thema Diversifikation auseinander nimmt, weil das Thema Risiko alleine ist eine eigene Podcast-Folge. Also da gibt es noch so viele Themen, die ich da jetzt gerne ansprechen würde, wo ich mir jetzt aber nicht ganz sicher bin, ob das nicht einfach den Rahmen sprengt. Wenn es da von deiner Seite aus was gibt, wo du sagst, yo, da habe ich jetzt noch eine Frage dazu, dann gerne her damit. Entweder beantworte ich sie dir einfach so oder ich mache eine extra Podcast-Folge drauf oder draus. Und da kannst du mir entweder gerne über Instagram schreiben, einfach unter Benny Zenger suchen und mir dann eine Nachricht schreiben oder du schreibst an podcast@bennyzenger.de. Das ist die, ja, überraschenderweise E-Mail für den Podcast hier und dann werde ich sehr, sehr gerne auf deine Frage eingehen. Gut, ich hoffe, die Folge hat dir soweit gefallen. Du konntest noch ein paar neue Dinge mitnehmen und auch wenn du jetzt vielleicht schon ETFs besitzt, dass du so die eine oder andere Sache nochmal hinterfragst und für dich einfach nochmal so ein paar neue Ansatzpunkte findest. Und falls du noch keine ETFs hast, dass du jetzt so die Motivation gefunden hast, dich zumindest mal anfangen, damit zu beschäftigen und für dich da die passenden ETFs raussuchen kannst. Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit und ich freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen, die da kommen werden. Ich freue mich unglaublich auf das Feedback, das da kommen wird. Und wie gesagt, falls du Themenvorschläge, Fragen oder sowas hast, einfach melden. Jetzt höre ich aber auf zu quatschen. Ich wünsche dir was. Bis zur nächsten Woche. Bis dann.